In unserer Predigt, darüber, wo wir heute nachdenken, soll es um die Person des Ältesten gehen. Wir wollen uns Gedanken machen, welche Rolle nimmt ein Ältester in der Gemeinde ein? Ist er wie ein Blindenhund? Oder ist er eher wie ein Zugpferd? Oder suchen wir vielleicht manchmal einfach nur einen Packesel? Oder sollte der Älteste alle diese Aufgaben auf einmal in sich vereinen? Übrigens, wenn ich hier über den Ältesten spreche, dann meine ich natürlich nicht den Ältesten an Jahren, also wer hier unter uns am Ältesten ist, sondern es geht um die Leitung der Gemeinde, die Gemeindeleitung, das Amt des Ältesten. Wir haben es ja gerade schon gehört im Gebet vom Hans. Unsere Ältesten, vielleicht wisst ihr es, sind auf einer Klausur. Sie haben sich seit Freitagabend, nehmen sie sich Zeit füreinander. Sie wollen gerne Zeit zusammen verbringen, um ja, sich kennenzulernen besser, um füreinander da zu sein. Natürlich möchten sie auch Fragen und Angelegenheiten der Gemeinde besprechen. Aber ich denke, bestimmt geht es auch um persönliche Anliegen in der Zeit, die sie zusammen verbringen. Ich wurde schon vor über einem Monat gefragt, ob ich diesen Predigttermin übernehmen könnte, damit von den Ältesten niemand sich aus dieser Zeit rausnehmen muss, um hierher zu kommen oder um eine Predigt vorzubereiten. Und ich möchte am Anfang dieser Predigt ganz deutlich sagen, dass das Thema des Ältesten ich mir selbst ausgesucht habe. Also es wurde mir nicht aufgelegt. Keiner hat gesagt, ich soll heute das Thema der Ältesten machen, weil sie nicht da sind oder so. Ich habe schon seit einiger Zeit, hat es mir Gott aufs Herz gelegt, dass ich gerne über die Ältesten sprechen möchte. Und als ich von dem Termin erfahren habe, vor über einem Monat, dachte ich, es wäre eine gute Möglichkeit, wenn wir alle als Nicht-Älteste uns Gedanken machen über die Ältestenschaft, über die Leitung der Gemeinde. Und gerade letzten Donnerstag, also letzte Woche, habe ich erfahren, dass das Thema Ältestenschaft vielleicht brisanter ist, als mir es bewusst war. Ich habe erfahren, dass es bei uns in der Gemeinde einige Uneinigkeiten gibt, wenn man es so ausdrücken kann, zwischen Einzelnen von uns in der Gemeinde, also die Gemeindeglieder, und auch dem Leitungskreis. Ich möchte sagen, dass ich nicht weiß, um was es geht, also ich bin da recht unbefangen heute. Aber ich wollte auch in der Situation jetzt das Thema nicht ändern. Ich wollte gern trotzdem über die Ältestenschaft sprechen. Vielleicht ist es ja gerade geführt von Gott, dass wir heute uns in unserer momentanen Situation Gedanken über unsere Ältesten machen. Ich bitte euch, dass ihr euch darauf einlasst, zu hören, zu lesen und zu erfahren, was Gott uns gerade in unsere Situation hineinsprechen mag. Ich möchte gerne zu Anfang beten, und es wäre schön, wenn ihr dazu aufstehen könnt. Gott, wir sind hier im Gottesdienst mit verschiedenen Beweggründen, verschiedene Sachen, die uns heute früh schon beschäftigt haben. Ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen vorbereitest auf das Thema der Predigt, dass wir bereit sind, von dir zu hören. Bitte mach du es möglich, dass dein Wort zu uns spricht. Herr, wir wollen von dir lernen, von dir hören. Ich bitte dich, dass du die Predigt und uns als Gemeinde segnest. Amen. Wenn wir an einen Ältesten in der Gemeinde denken, wie stellen wir uns den vor? Also ich meine jetzt nicht, wie er aussieht oder welche Kleidung er trägt, sondern welche Eigenschaften soll er haben? Welche Aufgaben soll ein Ältester erledigen, einer, der in der Leitung ist? Wie sehr soll er sich in der Gemeinde engagieren? Weil meistens sind sie ja nebenbei auch noch berufstätig. Und auf welche Weise soll er sich einbringen bei uns in der Gemeinde? Welche Bereiche, welche Aufgaben, was ist so seine Aufgabe, sein Platz? Ich denke, diese Frage hängt eng damit zusammen, welche Erwartungen wir an die Ältesten haben. Ich habe ja das Thema anfangs jetzt schon erwähnt. Soll ein Ältester ein Blindenhund, ein Zugpferd und ein Packesel in einem sein? Was erwarten wir von ihm? Was denkt ihr? Ja, soll er so sein? Nein, das stimmt nicht ganz so. Vielleicht beides, ja und nein. Vielleicht hilft es euch, wenn ich sage, was ich mit den Begriffen meine, was ich mir so gedacht habe hinter den Tieren, die ich da als Beispiele nehme. Ein Blindenhund, wenn man es in einem Wörterbuch nachschlägt, dann steht da ganz einfach ein Hund, der darauf abgerichtet ist, Blinde zu führen. Ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit den blinden Hunden. Die können in der Regel 40 Befehle oder Hörzeichen ausführen, also so um die 40. Das ist dann so wie Zebrastreifen, dann kann er einen Zebrastreifen zeigen oder Treppe, dann führt er eine Treppe. Oder in der U-Bahn freier Platz, dann kann der blinden Hund einen freien Platz zeigen. Aber man kann so einen Hund sogar auf über 400 verschiedene Befehle trainieren. Ein blinden Hund ist also jemand, der einen anderen führt, der ihn begleitet und der ihn auch schützt. Beim Zugpferd habe ich zwei Bedeutungen gefunden. Zum einen ganz einfach, ein Pferd, das zieht, ein Zugpferd. Also man spannt das Pferd vor einem Pflug oder vor ein anderes Gerät und es geht voran und zieht. Aber es gibt auch umgangssprachlich den Ausdruck vom Zugpferd. Dann handelt es sich eher um eine Person, vielleicht um eine Sache, die viele Interessenten anlockt. In einem Beispielsatz wird es dann heißen, als Zugpferd für unsere Veranstaltung für Progrist haben wir uns Ulrich Pazzani eingeladen, ein begnadeter Prediger, und wir hoffen, dass viele Interessenten dann kommen, weil er was ausmacht. Also jemand, der eine Sache voranbringt, ist ein Zugpferd. Einer, der dafür sorgt, dass alles in Bewegung bleibt. Das war ganz interessant. Zugpferd ist ein Begriff, der auch gern von den Autoherstellern benutzt wird. Und die benutzen es gleich in beiden Bedeutungen gleichzeitig. Da stellen sie unter dem Begriff Zugpferd ihr größtes, ihr bestes Auto vor. Das, was die Interessenten zum Konzern locken soll. Aber gleichzeitig sind es die Autos, die auch am stärksten sind, also die wirklich Lasten ziehen können. Also jemand, der eine Sache voranbringt. Ein Zugpferd ist jemand, der dafür sorgt, dass die Sachen in Bewegung bleiben. Und ein Packesel, eigentlich auch ganz einfach, ein Esel, der Lasten trägt. Also man lädt ihm alle Lasten auf, die soll er dann, was weiß ich, ins Tal bringen, da muss man nicht selber tragen. Oder man sagt auch, du bist ja beladen wie ein Packesel, wenn man viele Taschen beim Einkaufen hat oder so. Ich habe überlegt, ist nicht manchmal auch der Mensch, also wir selber, der Esel? Gibt es unter uns auch Packesel? Jemanden, der viele Lasten tragen muss. Vielleicht eigene Lasten oder auch von anderen, die er mit sich herumträgt. Inwieweit kann ein Ältester oder soll ein Ältester diese Aufgaben, diese Tiere, was damit kommt, wie weit soll er es erfüllen? Ich möchte mit euch einen Text lesen, wo es um den Ältesten geht, und zwar aus der Sicht Gottes. Was erwartet Gott von einem Ältesten, von der Leitung der Gemeinde? Und es geht dann auch noch weiter, was erwartet er auch von einem Nicht-Ältesten, also von uns allen, die wir hier sitzen? Der Text steht im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 7. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Also Petrus schreibt an eine Menge Christen, die in einem gewissen Gebiet verstreut sind, also an mehrere Gemeinden wurde der Brief wahrscheinlich weitergereicht. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und jetzt kommt seine Ermahnung. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Vers aus den Sprüchen, der hier zitiert wird. Und dann geht's weiter. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Diesen Text schreibt Petrus. Petrus ist selbst Ältester einer Gemeinde. Er ist einer der Leiter in der Jerusalemer Urgemeinde, da wo die Gemeinde angefangen hat. Er weiß, wovon er spricht, und er kommt aus der Praxis, wenn er das hier schreibt. Und das war bei uns im Studium immer ganz entscheidende Frage. Der Lehrer, der uns den Unterricht hält, wo kommt er her? Ist er schon älter? War er schon draußen im Berufsfeld? Hat er praktische Erfahrung? Oder ist es jemand, der nach dem Studium gleich noch weiter studiert hat und seinen Doktor gemacht hat und jetzt sehr viel theoretisches Wissen uns präsentiert? Und Petrus kommt aus der Praxis. Er ist sogar einer der Apostel. So stellt er sich vor und so kennen wir ihn ja auch. Er hat miterlebt, wie Jesus gewirkt hat, wie Jesus gestorben ist und wie er auferstanden ist. Und er weiß um seine eigene Rettung. Und wenn wir hier lesen, ich habe Teil an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Er weiß, dass er gerettet ist. Und es ist der gleiche Petrus, der ja selbst den Auftrag bekommen hat, die Herde, die Schafe, Jesu Schafe zu weiden, zu hüten. Vielleicht erinnert ihr euch an die Stelle in Johannes 21, nachdem er Jesus verleugnet hatte dreimal und Jesus wieder auferstanden ist, gibt es ein neues Treffen. Und dann fragt Jesus dreimal nach, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ja, ich habe dich lieb. Und dann kriegt er den Auftrag, weide meine Schafe. Und Jesus fragt nochmal. Und beim dritten Mal ist Petrus schon traurig darüber, dass Jesus immer wieder nachfragt und sagt, du weißt doch, wie ich fühle, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und wieder kriegt er den Auftrag, er soll weiden. Und diesen Auftrag gibt er jetzt weiter an die Ältesten der Gemeinden, die inzwischen entstanden sind. Weidet die Herde Gottes. Zu diesem Weiden, eine Herde weiden, da gehören so viele Dinge dazu. Ein Hirte, der seine Herde weidet, der kümmert sich um sie. Der sorgt für die Nahrung. Der kümmert sich darum, wenn ein Schaf verirrt ist, dass es wieder zurückfindet zur Herde, da wo es sicher ist. Ein Schaf verletzt sich häufig, die bleiben mit ihrem Fell im Dornen und sonst wo hängen und der Hirte, der kümmert sich drum, der verarztet die Schafe. Er schützt vor Gefahren von außen, wenn Wölfe kommen oder was anderes auf die Herde einströmt, da schützt der Hirte. Wenn man das so betrachtet, ein Hirte ist jemand, der viel Zeit, viel Fleiß und viel Herzensblut in seine Aufgabe steckt. Mit welcher Einstellung? Wie soll seine Einstellung sein, mit der er diese Aufgabe tut, mit der er die Schafe weidet? Petrus schreibt hier drei Wortbeispiele, in denen er den Dienst erklärt. Wie soll ein Ältester sein? Es war zum einen, es soll nicht gezwungen sein, sondern er soll seinen Dienst freiwillig tun. Ein weiteres war, es soll nicht um Gewinn gehen, um schändlichen Gewinn heißt es sogar, sondern er soll es von Herzen tun, aus Herzensgrund. Und er soll es nicht als Herr tun, als Befehlshaber, sondern als jemand, der als Vorbild vorangeht. Ich möchte die drei Punkte gerne genauer anschauen. Und mir geht es nicht darum, oder nicht nur darum, dass wir jetzt unsere Ältesten, die heute nicht da sind, bewerten, dass wir schauen, wie sie sich machen, wenn wir sehen, was die Bibel fordert, sondern es soll noch weitergehen, es soll auch euch ansprechen. Ich habe mich so ein bisschen informiert, wie funktioniert denn das mit den Ältesten bei uns in der Gemeinde, wie werden sie gewählt und so weiter. Und es ist so, alle drei Jahre wird unser Ältestenkreis neu bestätigt. Dann werden eine Liste von Kandidaten ausgeteilt und wir als Gemeindeglieder können bestimmen, sollen sie im Ältestenkreis sein, gibt es vielleicht Bedenken oder solche Sachen. Und so eine Bestätigung ist auch immer eine Möglichkeit für Veränderung. Vielleicht kommt noch ein neuer hinzu zum Ältestenkreis. Vielleicht scheidet auch jemand aus, das hat es auch schon gegeben, wegen Alter oder anderen Gründen. Und eben eine solche Bestätigung wird 2010 wieder stattfinden, also nächstes Jahr. Aber es könnte auch sein, dass wir als Gemeinde schon viel früher vor der Aufgabe stehen, uns Gedanken zu machen über unsere Leitung. Ihr wisst vielleicht, wenn wir die Gemeinde teilen wollen, wenn wir in Tittmoning beginnen, dann müssen wir auch den Leitungskreis irgendwie aufteilen und ziemlich sicher auch neue Leiter mit hinzunehmen. Also für diese Aufgabe werden Männer gebraucht, die sich zur Verfügung stellen. Und ich denke, wir können jetzt schon anfangen, wir wissen ja nicht genau, wann das klappt mit der Teilung, aber wir können jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wer sich eignen würde, wir können beten. Und wir können uns überlegen, wen würden wir gerne in der Ältestenschaft haben. Deswegen sollen diese Kriterien auch für uns jetzt eine Hilfe sein, sich Gedanken zu machen über die Ältestenschaft. Welche Einstellung braucht ein Ältester? Wenn wir die drei Punkte genauer durchgehen, dann sehen wir als erstes, er soll seinen Dienst freiwillig tun, nicht gezwungen. Und das hat mich an einen Vers erinnert, an eine andere Stelle über die Ältestenschaft im 1. Timotheusbrief, der 3, Vers 1 ist es. Da heißt es, das ist gewisslich wahr oder das stimmt, wenn jemand ein Bischofsamt, also ein Ältesten- oder Leitungsamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Was mich an diesem Vers immer erschreckt hat, das ist so aktiv. Es ist ein aktives Anstreben, dass jemand die Aufgabe eines Gemeindeleiters haben möchte. Ich denke mir, dann ist das nicht so ein bisschen selbstsüchtig. Also wer will sich selber in die Leitung qualifizieren oder wer will diese Aufgabe anstreben? Aber ist es nicht traurig, wenn genau das Gegenteil passiert? Also ich habe es auch schon erlebt in einer anderen Gemeinde, bei der Ältestenwahl. Da hätten sie gern neue, jüngere, frischere Leiter gehabt und es war keiner bereit. Und dann blieb am Ende nur die Möglichkeit, na gut, dann mache ich es halt weiter, weil sonst keiner will, war dann die Reaktion von einigen Ältesten. Sie hätten sich gern ablösen lassen und dann mussten sie es weitermachen, weil kein anderer wollte. Oder vielleicht ist das Ältestenamt sogar eher eine Aufgabe, auf die man ein bisschen herabsieht. Die müssen sich um so viele Sachen kümmern und dann wählt man jemanden und stellt am Ende fest, jetzt haben wir wieder, ich sag mal, einen Blöden gefunden, haben wir wieder einen gefunden, der sich um all die Aufgaben kümmert. Vielleicht gibt es auch solche Gedanken. Hier wird uns gezeigt, dass es normal ist oder dass es, also es erscheint in diesem Vers nicht ungewöhnlich, dass sich jemand danach strebt, Ältester zu sein. Das heißt nur, er strebt nach einer hohen Aufgabe, aber das Streben an sich ist nicht verkehrt. Wir müssen bereit sein, ein Ältester muss bereit sein für seine Aufgabe, wenn er es tun soll. Also wir sind noch bei dem Freiwilligen. Alles, was er braucht, um Ältester zu sein, hat er von Gott bekommen. Es sind Geschenke von Gott, es ist eine Gabe aus Gnade. Und das ist ja nicht nur so beim Ältesten, sondern bei jedem von uns. Alles, was wir haben, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, hat Gott uns aus Gnade geschenkt. Das heißt, wenn jemand sich bereit erklärt für das Amt des Ältesten, dann setzt er nur das ein, was Gott ihm gegeben hat. So wie jeder von euch ja auch das einsetzen soll, was Gott ihm gegeben hat. Und dann heißt es hier, er soll freiwillig handeln, nicht gezwungen, so wie es Gott gefällt. Also Gott will einen inneren Antrieb. Er will, dass wir vom Herzen raus, dass derjenige das Ältestenamt anstrebt. Nicht von außen her motiviert. Vielleicht könnte man sich auch vorstellen, da ist die Frau von einem möglichen Kandidaten, die sagt, ja, das wäre doch gut. Du wirst Älteste und ich erfahre als Erster die brandheißen Neuigkeiten in der Gemeinde. Also nicht von außen, sondern der Älteste, der Kandidat soll von sich selbst aus bereit sein für diese Aufgabe. Petrus schreibt dann weiter, es soll nicht um schändlichen Gewinn gehen, sondern aus dem Herzensgrund, von Herzen. Älteste wird man nicht wegen dem eigenen Gewinn, den man bekommt. Sicher ist es ein Amt, wo man viel Ansehen hat, vielleicht auch viel Ehre. Die anderen schauen zu einem empor, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist es auch ein Amt, in dem man viel Macht hat. Ja, wenn man selber gern bestimmen möchte, wie es mit der Gemeinde weitergeht, Älteste können Entscheidungen treffen. Aber hier heißt es nicht aus schändlichem Gewinn. Also wenn ich mir überlege, jemand will nur Ältester sein, weil er seine eigenen Gedanken gern durchsetzt, weil er seinen eigenen Kopf durchsetzen will, dann ist es ein schändlicher Gewinn, den er in dem Amt sucht. Vielleicht ist jemand dann hauptsächlich auf seine eigenen Interessen aus. Er hat Kinder, die sind noch im Jungscharalter, dann kümmert er sich mit gutem Grund darum, dass eine gute Jungschar in der Gemeinde stattfindet. Plötzlich werden die Kinder älter, sind im Teenageralter, dann ist ihm die Jungschar gar nicht mehr so wichtig, sondern er setzt sich dafür ein, dass wir vielleicht einen Jugenddiakon bekommen in der Gemeinde. Also da würde er nach seinen eigenen Interessen handeln. Ein Ältester soll finanziell unabhängig sein. Also er soll seine Aufgabe nicht tun, weil er finanziellen Gewinn sich dadurch erhofft. Ich habe von einem Pastor gelesen in der Gemeinde, der war ja selber dann auch im Ältestenkreis, und er hat gesagt, es ist ihm schon öfter so passiert, dass Leute aus der Gemeinde zu ihm gekommen sind und gesagt haben, naja, wenn ihr an dem Punkt nicht so entscheidet, wie ich das will, dann kürze ich meine Spenden. Und da hat er gesagt, da ging es auch 2000er Beträge oder so, dann streiche ich 2000 Euro im Monat, wenn ihr nicht so entscheidet, wie ich das möchte. Oder andersrum, ganz geistlich formuliert, wenn ihr die Gemeinde so führt, wie ich mir das vorstelle, dann wird der Segen Gottes reichlich fließen. So hat es der Pfarrer beschrieben. Und wie wichtig ist es, dass ein Ältester da nicht abhängig ist von diesem Geld, dass er nicht sucht, die Gemeinde möglichst reich zu machen, sondern ganz anders motiviert ist. Peter sagt, er soll aus dem Herzen raus motiviert sein. Er soll sich hingeben für die Gemeinde. Er will sich um diese Herde kümmern. Es ist nicht was ihm von außen aufgelegt wird, sondern er will es selbst. Er hat Liebe, er hat viel Fürsorge, die er für die Schafe, für die Herde, was wir ja sind, mitbringt. Und dann, das ist eine schwierige Stelle für mich, im 1. Timotheus 5, Vers 17 heißt es, dass er besondere Ehre bekommen wird. Ich lese euch den Vers mal vor. 1. Timotheus 5, 17. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Besonders die sich bemühen im Wort und in der Lehre. Und jetzt kommen Vergleiche aus dem Alten Testament. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, schon wieder ein Tier, mit dem der Älteste beschrieben wird, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Oder ein anderer Vergleich, du sollst ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, heißt es. Und dann geht es noch weiter, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Also wir sehen hier, ein Ältester ist schon in einer gewissen Weise herausgehoben. Er hat eine andere Ehre, als vielleicht wir es haben. Aber ich denke, das hängt damit zusammen, weil er ja auch eine andere Aufgabe hat. Er hat so viel Verantwortung, die er tragen muss. Und dann ist es gerade recht, dass man ihm die zweifache Ehre gibt. Ich habe sogar Auslegungen gelesen, die sagen, hier geht es um die Bezahlung der Ältesten. Also ein Ältester, der sich einsetzt, soll für seine Mühen entschädigt werden. Und dann heißt es, eine Klage soll man nicht ohne zwei oder drei Zeugen annehmen. Ein Ältester steht in einer wichtigen Position, wenn jetzt ein Vorwurf an ihn kommt, von einer einzigen Person, und es würde ihn verunsichern, oder man würde das zulassen, dann glaube ich, wäre unsere Leitung viel zu unsicher in der Gemeinde. Es braucht einen handfesten Grund, wenn man jemanden in der Leitung anzweifeln will. Deswegen heißt es hier mit zwei oder drei Zeugen, die das bestätigen können. Also von Herzen, es ist eine leidenschaftliche Hingabe an die Gemeinde. Nicht, weil der Älteste etwas gewinnen will. Und dann eine dritte Bedingung oder eine dritte Eigenschaft, die Petrus beschreibt, ist, er soll es als Vorbild tun. Der Älteste, der Leiter, soll kein Herr über die Gemeinde sein, der Befehle gibt, aber irgendwie distanziert ist von dem Ganzen. Er soll als Vorbild vor seiner Herde hergehen. Und das ist ganz interessant, ich habe eine Geschichte gelesen oder einen Bericht, wo eine Reisegruppe in Israel unterwegs war und im Reisebus sitzt und so übers Land fährt und dann erzählt der Reiseleiter ja von allen Sehenswürdigkeiten und unter anderem kommt er auch auf Hirten und Schafe zu sprechen und erzählt seinen Reisenden, dass es in Israel nicht so ist wie in Deutschland. Der Hirte treibt nicht die Herde vor sich her, sondern er geht vor der Herde her. Also der Hirte geht vorne weg und führt und leitet die Herde. In Israel ist das so üblich. Und dann plötzlich sehen sie eine Schafherde am Rand und der Hirte geht hinterher und treibt. Dann sagt einer der Reisenden zu dem Reiseleiter, also hier stimmt was nicht, du hast uns was Falsches erzählt. Und das kann natürlich der Reiseleiter nicht auf sich sitzen lassen, lässt sofort den Bus anhalten, steigt aus und geht zu dem Mann rüber und spricht mit ihm. Und dann kommt er wieder herein in den Bus und sagt, das ist alles in Ordnung, es war nicht der Hirte, sondern es war der Metzger. Wir sollen ein Vorbild sein, nicht wir, die Ältesten. Die Ältesten sollen ein Vorbild sein für uns als Herde. Und dann haben wir ein gutes Vorbild, wie das geschieht. Es soll so sein, wie Jesus war. Jesus hat sich selbst als Hirte bezeichnet. Und wenn man sein Leben anschaut, er hat gedient. Er hat sein Leben als Dienst für andere gegeben. Und so soll ein Ältester es auch tun. Er soll sich hingeben, er soll dienen, vorbildlich. Wie kann so ein Vorbild aussehen? Also woran kann man festmachen, ob er ein Vorbild ist oder nicht? Es gibt unter anderem zwei längere Beschreibungen im Neuen Testament über diese Person des Ältesten. Also es gibt verschiedene Wörter im Griechischen, aber sie bedeuten eigentlich immer das Gleiche. Ein Leiter, ein Ältester. In manchen Übersetzungen heißt es Bischof oder Aufseher, Vorsteher. Aber damit ist immer die gleiche Aufgabe gemeint. Die zwei großen Beschreibungen finden wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, 1 bis 7 und auch im Titusbrief, 1, 5 bis 9. Also es sind so, man nennt die Kataloge, weil Sachen aufgezählt sind, wie ein Ältester sein soll. Ich möchte euch gerne einen dieser Aufzählungen vorlesen, und zwar den aus Timotheus 3, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Denn das ist gewiss wahr, wenn jemand ein Bischofsamt oder ein Ältestenamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Den Vers hatte ich schon gelesen. Ein Bischof, ein Ältester soll untadlich sein, Mann einer einzigen Frau. Und dann kommen viele Begriffe. Er soll nüchtern sein, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig. Er soll gütig sein, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat, in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dann dem Urteil des Teufels verfalle. Und er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, also die nicht in der Gemeinde sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Also hier sind viele Aufgaben aufgezählt, viele Eigenschaften sind aufgezählt, die ein Ältester erfüllen soll. Und in der Titusstelle sind noch ein paar andere, also es ist nicht genau das Gleiche. Wenn man schaut, ich denke, diese Sachen, die hier aufgezählt sind, haben ja gar nicht so direkt mit der Leitungsaufgabe zu tun. Also wenn ich mir vorstelle, eine Firma will einen Leiter haben und schreibt eine Stellenbeschreibung, dann wird sie reinschreiben, er soll gut organisieren können, er muss ein Manager sein, er braucht starkes Durchsetzungsvermögen oder irgend solche Sachen. Aber hier steht sowas gar nicht drin. Hier sind vielmehr persönliche Eigenschaften, Charaktermerkmale aufgezeigt. Es geht vor allem darum, dass ein Ältester, ein Leiter der Gemeinde, ein tugendhaftes Leben führen soll. Also wenn man ihn ansieht, dass er ein gutes Leben führt in vielen Bereichen. Ich glaube, das ist noch gar nicht alles, was hier steht. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, in der ein vorbildhaftes Leben führen könnte. Vielleicht an einem anderen Beispiel kann ich das noch deutlich machen. Hier steht, er soll Mann einer einzigen Frau sein und er soll seinen Kindern gut vorstehen. Das heißt, wenn das zwingend eine Maßnahme ist für einen Ältesten, dann dürften ja Unverheiratete gar keine Ältesten sein. Also es sind hier keine Sachen, die man abhaken muss, wie eine Checkliste, sondern hier wird nur gezeigt, wie er grundsätzlich sein soll. Vorbildlich, tugendhaft, habe ich gesagt. Das Vorbild zeigt sich in seiner Familie. Wie steht er seiner Familie vor? Wie geht er mit den Menschen um, die er zu führen hat? Oder wo er eh schon seine Leitungsaufgaben wahrnehmen muss? Und es zeigt sich auch draußen, außerhalb der Gemeinde. Wie sehen die Leute ihn? Ist er jemand, der ehrbar ist? Ist er jemand, der ordentlich lebt? Und doch in der Liste und auch in der von Titus wird eine ganz besondere Eigenschaft extra aufgeführt, die sehr wohl mit der aktiven Arbeit eines Ältesten zu tun hat. Vielleicht ist es euch aufgefallen, die eine besondere Eigenschaft, die in diesen beiden Stellen erwähnt wird, ist, er soll lehren können. Also ein Ältester soll lehren können, aus dem Wort unterrichten, er soll auslegen und die Gemeinde anweisen können. Petrus, wenn wir wieder zurückgehen, gebraucht ja nicht die Bilder, die ich am Anfang gebraucht habe, also diese tierischen Vergleiche von einem blinden Hund oder einem Zugpferd, einem Packesel, sondern er wählt das Bild des Hirten. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus selbst hat es ja so weitergegeben. Und Jesus selbst hat sich als Hirte bezeichnet. Er sagt, er ist der gute Hirte. Wenn wir in Johannes 10 nachlesen würden, da beschreibt er sich selbst als den guten Hirten und zeigt dann den Unterschied auf zu einem gemieteten Hirten, also jemand, der angestellt wird für die Aufgabe, die Schafe zu weiden. Ein gemieteter Hirte, der ist nur eine kurze Zeit da, der hat keine so eine enge Beziehung zu den Schafen, der kennt sie auch nicht so gut. Ganz anders ist Jesus. Der lebt eine innige Beziehung zu seinen Schafen. Er sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Also ganz innig ist es. Und dann dieser gemietete Hirte, der wird flüchten, wenn Gefahr kommt. Wenn sein eigenes Leben plötzlich in Gefahr ist, dann wird er weglaufen von den Schafen. Ganz anders Jesus. Hier heißt es, bei ihm heißt es, er wird sein Leben geben für seine Schafe. Jesus hat sich selbst als den guten Hirten schlechthin dargestellt. Und nach seinem Vorbild sollen auch die Ältesten die Hirten sein. So beschreibt Jesus das Amt eines Ältesten mit dem Bild des Hirten. Und so wurde er auch selber eingeführt. Also mit dem Satz, weide meine Schafe, wurde er selbst als Hirte eingesetzt. Wenn man jetzt Paulus noch hinzuzieht, also was Paulus zu Ältesten sagt, die Stellen aus Timotheus und Titus und auch einige andere Sachen, dann gibt es noch zwei weitere Aufgaben oder Bereiche, wie sich ein Ältester zeigen soll oder welche Aufgaben er erfüllen soll. Zum einen, das haben wir vorher schon so ein bisschen gehört, er soll ein Lehrer sein. Also das ist ganz deutlich, ein Ältester soll fähig sein zu lehren, das Wort Gottes auszulegen, selber, also er kann predigen, aber auch sich um die Lehre in der Gemeinde kümmern. Also so ein bisschen überwachen, sage ich mal, oder schauen, wie ausgewogen ist die Lehre, die wir übers Jahr in den Predigten haben. Wie sind die Hauskreise, was wird da weitergegeben? Also ein Ältester hat sich auch um die Lehre, um den geistlichen Inhalt der Gemeinde zu kümmern. Und noch eine ganz andere Aufgabe, er ist ein Leiter, jemand, der führt und leitet. Es gibt sogar einen Begriff, wo Gemeindeleitung beschrieben wird mit dem Wort für Seemann, also jemand, der das Schiff steuert. Ein Leiter der Gemeinde, das ist jemand, der legt ein Ziel fest. Wohin soll es mit der Gemeinde gehen? Er kümmert sich darum, dass es auch dorthin führt. Also er hat was vor Augen und dahin will er mit der Gemeinde gehen. Und dazu muss er wichtige Entscheidungen treffen. Wenn man in der Apostelgeschichte 15, dieses Apostelkonzil, wo es darum geht, ob Heiden, die sich bekehren, auch beschnitten werden müssen, das wird am Ende von den Aposteln und den Ältesten entschieden. Diese wichtige theologische Frage am Anfang der ganzen Gemeindeentstehung, der Bekehrung der Heiden, die wird von den Ältesten entschieden, mit den Aposteln. Also die wichtigen Entscheidungen, die treffen die Ältesten. Also Hirte, Lehrer und Leiter, das sind so die drei Aufgaben des Ältesten. Aber dann schauen wir zurück in unseren Text und es geht weiter. Plötzlich hebt Petrus vielleicht seine Augen so ein bisschen weg von der Person des Leiters und schaut auf die, die keine Ältesten sind. Also alle anderen, das sind wir heute. Wir sind heute alles die Nicht-Ältesten. Die nächsten Gedanken sind für uns. Und was mich erstaunt, er braucht einfach nur einen Satz. Petrus schreibt nur einen Satz an uns Nicht-Älteste. Vers 5, im 1. Petrus 5 heißt es, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist alles, was er sagt, ordnet euch unter. Die Leitung einer Gemeinde kann nur funktionieren, wenn sie jemanden hat, den sie leiten kann, wenn sich jemand leiten lässt, sonst gibt es keine Leitung. Wenn ihr ans Tanzen denkt, der Paartanz, wir haben das in der Schule noch gelernt, da führt der Mann und die Frau muss sich führen lassen. Und wenn man dann bei den Tanzstunden ein Mädchen erwischt, das selber führt, dann kommt man ganz schön durcheinander. Also es geht nur, wenn einer führt und einer sich führen lässt. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wie können wir uns unseren Ältesten unterordnen? Ich bin mal von mir selber ausgegangen, möchte euch einfach zwei Beispiele sagen. Wenn wir über das Gemeindehaus in Tittmoning entscheiden, wir haben ja uns als Mitglieder getroffen und darüber nachgedacht, dann stehen jetzt noch einige Fragen offen. Wie ist es mit dem Mietverhältnis mit der Post und wie ist es mit der Statik? Und ich möchte mich unseren Ältesten insoweit unterordnen, dass ich sage, wenn es jetzt hart auf hart kommt und der Makler sagt, ihr müsst euch jetzt morgen entscheiden, dann bin ich so frei zu sagen, und ihr dürft es entscheiden, weil ihr seid unsere Leitung, ihr seid die Leitung unserer Gemeinde. Und ich weiß, ich muss mich nicht einmischen, dauert der Mietvertrag 3 oder 5 Jahre, dann muss ich noch was dazu sagen, sondern ich weiß, die Ältesten werden das weise und richtig entscheiden. Und da will ich mich drunter stellen. Also ich muss da nicht bis ins Letzte mitreden in allen Dingen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mich selber auch manchmal herausfordert. Wir haben ja diesen Kurs durchgenommen, Unser Glaube, wo unser Ältestenkreis so einen ersten Versuch gestartet hat, aufzuschreiben. Aufschreiben ist ja immer schwierig, weil dann steht es fest. Aber sie haben versucht aufzuschreiben, was macht unseren Glauben aus? Was ist der Glaube unserer Gemeinde? Und ich habe in meinem Theologiestudium so viele verschiedene Richtungen, so viele Möglichkeiten auf bestimmte Fragen gehört. Manche so einleuchtend, dass ich selber nicht weiß, was ich glaube, in vielen Sachen. Manche vielleicht auch einleuchtender, als ich es erlebe oder als ich sehe. Und trotzdem ist es für mich wichtig, wenn ich hier in der Gemeinde sein will, dann will ich mich meinen Ältesten unterordnen. Also ich mag vielleicht bei manchen theologischen Fragen noch nicht die gleiche Antwort gefunden haben oder überhaupt noch keine Antwort, aber weil ich hier in der Gemeinde bin, möchte ich das annehmen, was die Ältesten uns als Leitung geben. sind zwei Beispiele, wie ich persönlich mir vornehme, mich den Ältesten zu unterstellen. Wie es bei jedem von euch aussieht, das müsst ihr selber wissen. Wo ist es wichtig, dass ihr euch unterordnet? Jetzt haben wir hier die Anweisung an die Ältesten, wie sie sein sollen, und dieser einfache Satz, wir als Nichtälteste sollen uns unterordnen. Wie kann das funktionieren? Wie kann dieses Verhältnis denn überhaupt möglich sein? Leitung, Unterordnung. Das ist schon fast so wie die Warnung vorher, Herren und Sklaven. Und so ist es doch nicht. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann fordert Gott von den Beteiligten, also von den Ältesten und von uns, eine wichtige Einstellung, eine Haltung, die das Ganze erst möglich macht. Dieses Miteinander ist nur möglich, wenn wir beachten, wie es hier weitergeht. Also wieder der zweite Teil von Vers 5. Alle aber miteinander, also beide Parteien nenne ich es mal, haltet fest an der Demut. An der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ich habe schon gesagt, das ist ein Prinzip, das begegnet uns schon in den Sprüchen. Und dann heißt es weiter, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wenn die Ältesten nicht demütig sind und wenn wir nicht demütig sind, dann kann es nie funktionieren, dieses vertrauensvolle sich unterordnen oder hingeben an eine Ältestenschaft, an einen Leitungskreis. Ich greife nochmal dieses Beispiel des blinden Hunds auf. Ich habe da so ein bisschen reingelesen und da heißt es in der Beschreibung der ganzen Arbeit vom blinden Hund, eine soziale Bindung zwischen Mensch und Hund ist die wichtigste Voraussetzung für ein funktionierendes Fürgespann. Also ein Fürgespann ist der Blinde und sein Hund. Eine soziale Bindung zwischen dem Blinden und seinem Hund ist die wichtigste Voraussetzung, dass es gut funktioniert. Und dann ist es so, diese Vertrauensbasis muss im ersten Jahr aufgebaut werden. Und wenn das nicht klappt, wenn dieser Bindungsbau zwischen dem Blinden und seinem Hund nicht funktioniert, dann werden sie später, wenn sie miteinander unterwegs sind, immer unsicher sein. Das heißt, Unsicherheit macht sich breit. Weil der Hund muss eindeutige Befehle ausführen und doch manchmal anders reagieren, weil er ja eine Gefahr sieht, die der Blinde nicht sehen kann. Und der Blinde muss sich voll auf seinen Hund verlassen. Wenn das nicht geht, dann bewegt er sich unsicher. Dann hat er vielleicht Angst, dass der Hund ein Schild übersieht, wo er dagegen rennen könnte. Irgend solche Sachen. Dieses Vertrauen ineinander muss ungetrübt sein. Und ich denke, gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde damit auseinandersetzen, wer unsere Ältesten sind und wer unsere Gemeinde leiten soll. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie die Wahlbeteiligung von euch, von der Gemeinde war 2007, als das letzte Mal die Ältesten bestätigt wurden. Aber ihr wisst ja selber, jeder weiß ja, ob er einen Zettel ausgefüllt hat und wie viel Gedanken er sich gemacht hat. Überleg mal, wie sehr habe ich mich reingehängt in diese Wahl der Ältesten? Wie sehr habe ich mich darum gekümmert, wer jetzt die Gemeinde leitet? Vielleicht so ein kurzer Einblick, wie das Ganze funktioniert. Wir als Gemeinde schlagen ja Kandidaten vor, die wir als geeignet sehen, und der jetzige Ältestenkreis, der wird dann auch schauen, ist es jemand, der passt? Und wenn derjenige selber auch noch denkt, er könnte die Aufgabe übernehmen, dann kommt es soweit, dass er ein möglicher Kandidat ist für die Ältestenschaft. Also es braucht diese drei Bestätigungen. Die Gemeinde bestätigt jemanden, die bestehende Leitung und auch die Person selbst natürlich. Also es ist nicht so einfach, dass man Ältester wird. Und wenn man es ist, dann ist es wichtig, dass die Gemeinde hinter einem steht. Beim blinden Hund, um nochmal zurückzukommen, da gibt es eine ganz sorgfältige Auswahl, wie es funktioniert. Der wird schon als Welpe beobachtet, wie er sich verhält, ob er aggressiv ist oder nicht. Und dann wird er ein Jahr lang in einer Familie getestet, sein soziales Verhalten, und dann erst kommt die Ausbildung. Also er wird sehr sorgfältig gewählt, wer der Älteste ist. Wenn ich hier darüber rede, wie sehr wir unserem Ältestenkreis vertrauen können und sollen, dann ist es für mich so, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Wer sind meine Ältesten? Wer leitet meine Gemeinde? Warum sind sie Älteste? Es gibt ja Gründe, warum wir unsere Ältesten haben, sonst wären sie nicht da. Und wenn ich so hinter ihnen stehe, wenn ich das weiß, dann kann ich ihnen auch völlig vertrauen. Und deswegen ist so eine Wahl meiner Meinung nach sehr wichtig, weil wenn ich jemanden nach reiflicher Überlegung gewählt habe, dann habe ich auch kein Problem, mich von ihm führen zu lassen. Also wenn es dann soweit kommt, dann finde ich es eine wichtige Sache, dass wir als Gemeinde im Gebet ganz ernst überlegen, wie wollen wir geleitet werden, um sich dann auch hinzugeben der Leitung. Und jetzt endet der Text, wenn wir wieder zurückschauen, mit einem ganz bekannten Vers. Und mich hat es eigentlich erstaunt, dass der Vers in diesem Zusammenhang steht. Vers 7, dann zwischen Vers 7 und Vers 8 kommt so ein gedanklicher Absatz, deswegen trenne ich es auch hier, aber Vers 7 gehört noch nach oben. Da heißt es, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, also auf Gott oder auf Jesus in dem Fall. Das ist ein Vers, den wir so oft hören, in einem ganz anderen Zusammenhang. Für alles Mögliche wird er benutzt, wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Und es stimmt, wir sollen. Aber es ist interessant, dass der Vers ja hier in diesem Zusammenhang steht, wo es darum geht, wie Älteste sein sollen und wie wir als Gemeinde sein sollen. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn Älteste und Gemeinde sind ja selber Schafe. Sie müssen sich selber einem einzig wahren Hirten unterordnen, nämlich Jesus Christus selbst. Und er ist der, der sich völlig um uns kümmert. Er begeht keine Fehler. Und bei ihm sind die Sorgen, die wir haben, und die Nöte und die Ängste am besten aufgehoben. Jesus ist der gute Hirte, sagt er von sich selber, und er kümmert sich um uns. Er kümmert sich um die Ältesten, denn sie sind am Ende auch nur Schafe. Jetzt habe ich schon wieder ein Tier, mit dem ich die Ältesten vergleichen kann. Sie sind auch nur Schafe, die von Jesus geleitet werden. Und sie sind Menschen, das heißt, sie können Fehler machen und Jesus macht es nicht. Und er kümmert sich um uns, wir sind auch Schafe. Wir werden geführt von Jesus letztendlich. Und deswegen heißt es hier, unsere Sorgen, auch die Sorgen, die die Ältesten haben, die werfen wir auf Jesus, denn er ist der Einzige, der es wirklich erfüllen kann, diese Aufgabe. Es gibt bestimmt im menschlichen Miteinander immer wieder Probleme. Denn das macht uns Menschen aus. Wenn wir miteinander umgehen, dann machen wir Fehler und ärgern und verärgern uns oder beleidigen uns oder enttäuschen uns. Und wir sollen all das auf Jesus werfen. Der Älteste, ist er ein Blindenhund? Ja, er führt die Gemeinde. Er bewahrt sie vor der Gefahr, auch wenn sie ihm selbst keine ist. Also wie ich es vorher gesagt habe, ein Blindenhund warnt seinen Blinden sogar vor Straßenschildern, wo er ja eigentlich unten drunter durchpassen würde. Oder vor Pfützen, Schlaglöchern, all das kann ein Blindenhund. Und vielleicht ist ein Ältester auch jemand, der seine Gemeinde schützt vor Dingen, die ihm selber keine Gefahr wären. Und doch, er schützt sie. Also er ist ein Blindenhund. Aber nein, er ist doch kein Blindenhund. Ganz einfach, weil wir nicht blind sind. Die Gemeinde ist nicht blind. Wir können die Wegweiser selber sehen. Jeder von uns kann die Bibel lesen. Also er ist nur bedingt ein Blindenhund. Ist der Älteste ein Zugpferd? Ja, er ist ein Zugpferd. Denn er sieht das Ziel, wohin es geht. Und er packt die Gemeinde und zieht sie dorthin, in der richtigen Geschwindigkeit. Aber nein, er ist eigentlich kein Zugpferd. Denn ein Ältester ist nicht der Grund, warum Menschen hierher in unsere Gemeinde kommen. Nicht, weil wir tolle Älteste haben, die sehr geistlich sind oder sehr gut aussehen oder was auch immer. Jesus selbst macht die Gemeinde attraktiv. Jesus selbst ist der Grund, warum Menschen hierher kommen sollen. Ist ein Ältester ein Packesel? Ja. Wie oft muss ein Ältester so viele Lasten auf sich nehmen, die mit seiner Verantwortung zusammengehören? So viele Dinge, um die er sich kümmern muss. So ein großes geistliches, so eine große geistliche Aufgabe. Er nimmt die Mühen auf sich. Es ist eine hohe Aufgabe, aber auch eine mühevolle Aufgabe, so stelle ich es mir vor. Und führt die Gemeinde. Er ist ein Packesel. Aber er ist auch eigentlich kein Packesel. Weil er kann gar nicht alles tragen. Niemand, nicht unsere Ältesten und auch wir nicht, könnten alles tragen, was diese Gemeinde ausmacht. Nur bei Jesus sind unsere Sorgen, unsere Ängste, alles, was uns bewegt, am besten aufgehoben. Was dann? Wie könnte man jetzt den Ältesten trefflich beschreiben? Ich denke, am besten geht es, wenn wir so machen wie Petrus, wie die Bibel es uns hier zeigt. Ein Ältester ist ein Hirte, kein Tier. Alle meine anderen Vergleiche waren Tiere. Und hier geht es um den Hirten, der sich um Tiere kümmert. Voller Liebe, er liebt seine Herde, denn sie ist alles, was er hat. Er gibt sich hin an seine Herde. Er führt die Gemeinde dahin, wo es ihr am besten geht. Ein Hirte kümmert sich darum, dass die Schafe immer frisches Essen haben und zu trinken. Er kümmert sich um sie, er sorgt sich für sie. Er umsorgt sie und er bewahrt sie vor Gefahren. Und das ist auch eine Aufgabe von einem Ältesten. Gefahren von innen, Gefahren von außen, die auf die Gemeinde eintreffen, da müssen sie aufpassen und uns bewahren. Und er stärkt die Herde, der Hirte stärkt seine Herde. Und er handelt nach einem Vorbild, das Jesus gegeben hat. Also wenn jemand eine Gemeinde leitet, dann nur, weil Jesus ihm das Vorbild gegeben hat. Nur so kann er wissen, wie es geht. Und was mich am allermeisten tröstet, ein Ältester kann nur dann ein Ältester sein, weil Gott es ihm gegeben hat. Es ist aus Gottes Gnade. So wie jeder von uns aus Gottes Gnade eine bestimmte Aufgabe hat oder eine Fähigkeit, so ist es beim Ältesten auch. Er ist nicht besser deswegen oder wir sind nicht schlechter, sondern es ist einfach die Sache, die Gott uns zugedacht hat, in seiner Weisheit, in seiner Gnade. Vielleicht tröstet uns das, oder wir müssen uns das auch bewusst machen, ein Ältester ist nicht unfehlbar. Auch wenn er diese hohe Aufgabe hat und das gute Vorbild von Jesus, bleibt er ein sündiger Mensch, der Fehler macht, so wie wir auch. Das ist ganz normal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für unsere Leitung beten, dass wir sie unterstützen im Gebet. Und ich möchte gerne auch diese Predigt beenden mit einer Gebetszeit. Ich möchte, dass wir zusammen als Gemeinde für unsere Leitung beten. Lasst uns danken dafür, dass wir sie haben, die Ältesten, die sich jetzt gerade Zeit nehmen, um eine gute Leitung zu sein. Lasst uns darum bitten, dass sie uns als Gemeinde in rechter Weise führen. Lasst uns auch bitten, dass wir selbst so mit ihnen umgehen, wie es Gott gefällt. Und bitte darum, dass es auch in der Zukunft, wenn es hier mit der Gemeinde weitergeht und auch in Tittmoning, dass die richtigen Männer gefunden werden, die das Ältestenamt übernehmen, die die Gemeinde leiten. Ich bitte euch, dass ihr nochmal aufsteht. Ihr dürft gerne mitbeten. Ich bete dann noch zum Abschluss. Lasst uns für unsere Leitung beten.